Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Mittwoch, Tag der Arbeit. Wir haben den Tag, den Mittwoch bei den BMW Open am Iphitos hinter uns gebracht. Herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenpodcast hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Wir haben es euch schon in der letzten Sendung angekündigt. Wir sind 2 Tage auf der Anlage am Aumeister gewesen und sind heute und morgen da und haben ein paar Stimmen mitgebracht, beziehungsweise haben unsere Eindrücke von den Spielen heute mitgebracht. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder wie immer dabei, diesmal an meiner Seite Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir gucken uns trotzdem nicht an.
Nö, also ich gucke dich an, aber du mich nicht. Wendest mir nur deinen Rücken zu.
So sieht es nämlich aus. Wir haben heute 4 Spiele auf der Anlage erlebt am Aumeister und vier Einzel erlebt. Wir müssen natürlich so ein bisschen schwerpunktmäßig über Alexander Zverev sprechen, der in den letzten Wochen schwierige Wochen hatten. Wir haben es in der letzten Sendung schon berichtet, dass es auch persönliche Probleme gab. Im Tennismagazin wurde es natürlich dann auch aufgearbeitet, relativ häufig und relativ viel. Und heute wurde dann mit sehr vielen Argusaugen dann ja auch diesen ersten Auftritt von Alexander Zverev in München geguckt. Er hat das Turnier zu verteidigen, er hat hier 250 Punkte zu verteidigen und er traf in seiner ersten Runde auf Juan Ignacio Londero, der in seiner ersten Runde gegen Maximilian Marterer gewonnen. Zverev spielte gegen Londero und er hatte Probleme im ersten Satz. Er gab sofort seinen Aufschlag zu Null ab, weil da 2 Vorhandfehler dabei waren, weil ein Doppelfehler dabei war. Insgesamt hatte er am Anfang Probleme mit seinem Aufschlag, mit seiner Vorhand und es war kein wirklicher Schlag dabei, der so richtig sicher aussah. Was wir auch in den letzten Wochen erlebt haben, dass er sich im Moment noch nicht so richtig auf einen Schlag verlassen kann. Früher war es der Aufschlag oder die Rückhand. Beide Sachen heute im ersten Satz etwas wackelig, aber er konnte sich dann durchsetzen im ersten Satz mit 7-5, er holte sich sofort das Rebreak, dann ging es ein bisschen hin und her und am Ende konnte er mit einem spektakulären Passierball den Satzball holen und dann auch den Satzball verwerten im zweiten und konnte den ersten mit 7-5 gewinnen. Und im zweiten war es dann schon deutlich besser. 6-1 gewann er den zweiten Satz, sein Aufschlag funktionierte besser, seine Rückhand funktionierte wieder besser, auch die Vorhand kam sicherer. Und am Ende bleibt dann ein sicherer 7-5, 6-1 Sieg. Und ich könnte mir vorstellen, das sagt er auch hinterher gleich in der Pressekonferenz, da haben wir noch ein paar O-Töne, dass er durchaus erleichtert war, weil es war eine Entwicklung zu sehen in diesem Spiel.
Ja, vor allem, also erstmal eine Niederlage hier will er natürlich auf keinen Fall haben. Wir haben ja die ersten Niederlagen zuvor gesprochen, dann jetzt hier wirklich an einem Feiertag in Deutschland mit Fernsehübertragung. Das muss sicherlich nicht sein. Und einfach, weil das ein Gegner ist, der so ein bisschen außerhalb der Gewichtsklasse von Zverev ist oder vielmehr Zverev außerhalb der Gewichtsklasse von Londero. Also das ist einfach ein Match, was er gewinnen muss, egal wie der Kontext ist. Und da würde ich dir zustimmen. Es ist ja auch gar nicht schlecht, einen etwas schweren ersten Satz zu haben oder einen zweiten davon zu ziehen. Das ist ja auch so ein bisschen, was gefehlt hat in den letzten Wochen. Genau diese Toughness in diesen ganz engen Situationen, ob es jetzt Nerven waren oder ob es das Selbstvertrauen war. Da hat es ein bisschen gehakt neben all den anderen Sachen und das jetzt hier geschafft zu haben, das ist sehr positiv für ihn. Und jetzt kommt ja eine graduelle Steigerung mit jedem Gegner. Und ich denke, das ist so eine feine Sache für ihn.
Ich glaube auch, dass das so ein Match war, was ihm durchaus gut gefallen hat, weil er gegen einen Sandplatzspezialisten ran musste. Londero hatte vorher noch nie gegen einen Top-30-Spieler gespielt in seiner Karriere. Er hatte allerdings auf dem roten Sand, hatte er seine Meriten geholt in den letzten Monaten, hatte er auch Cordoba gewonnen zum Beispiel, war beim Südamerika-Swing gut dabei. Und dass er gegen so einen Spieler, der mit viel Spin arbeitet, der versucht, seinen Gegner rauszutreiben mit dessen Spin, dass er gegen so einen dann so ein eher enges Match gewonnen hat und eins, wo er sich durchbeißen musste. Ich glaube, dass ihm das gut zu Pass kommen würde. Er hatte das letzte Woche gegen Nicolas Jarry auch, da hat das halt nicht umgebogen. Allerdings muss man auch dazu sagen, ist Nicolas Jarry noch eine etwas andere Preislage als Juan Ignacio Londero.
Ja, vor allem hat er einen besseren Aufschlag.
Ja.
Und das Ding am Sand ist ja wirklich, das haben wir auch noch nachher in dem anderen Match gesehen, über das wir gleich noch sprechen werden, Marton Fucsovics gegen Thiago Monteiro. Es heißt, auf dem Sand wirklich einfach zu arbeiten. Es gibt einen Grund, warum viele Trainer am liebsten ihre jungen Spieler und Spielerinnen auf dem Sand trainieren sehen, weil gearbeitet werden muss, weil strategisch gedacht werden muss, weil vor allem eben auch vorausgedacht werden muss, weil der Platz geöffnet werden muss, weil jeder Punkt häufig mehrfach gewonnen werden muss. Und es ist natürlich ein Belag, der einerseits einem so ein bisschen das Selbstvertrauen entziehen kann, aber wenn man es dann einmal hat, dann ist es halt auch da. Und das ist ja auch einer der Gründe gewesen, warum Alexander Zverev jetzt Wildcards gezogen hat in den letzten Wochen, warum er zum Beispiel in Barcelona dabei war, warum er in Marrakesch gespielt hat und hier sicherlich die Idee, dass die Saison so richtig für ihn beginnt, am besten mit einem Sieg und dann weiter nach Madrid. Und dann sind er schon immerhin mal 250 der Punkte verteidigt.
Er hat auf jeden Fall dieses Match gewonnen und wir waren hinterher in einer Pressekonferenz, in der er sich sehr gelöst gezeigt hat. Und ich hatte die Möglichkeit, ihm zwei Fragen zu stellen. Die erste war, ob es wirklich dieses perfekte Match für ihn war, dieses auf Sand, ein enges Match gegen Sandplatzspezialisten zu haben. Das hat er darauf geantwortet.
Ja, für mich sehr positives Match generell. Ich meine, viele schwere Momente im ersten Satz gehabt und trotzdem Weg gefunden mit aggressivem Spiel, nicht nur auf Fehler gewartet. Und das war sehr, sehr positiv. Und dann im zweiten Satz wirklich mein bestes Tennis gezeigt. Und ich bin froh, dass, erstens bin ich froh, dass ich in München bin, das habe ich schon oft gesagt. Und irgendwie die so positive Energie wieder bekomme. Und zweitens mit dem ersten Match, das war schon nicht schlecht.
Und dann hatte ich noch die Frage gestellt, ob er irgendwas anders gemacht hat als in den letzten Wochen, ob er was bei sich gesehen hat, was er anders gemacht hat in den letzten Wochen, als in den letzten Wochen. Das hat er darauf geantwortet.
Ja, ich versuche, weil in den letzten Wochen immer, wenn es eng wurde, wurde ich sehr defensiv. Darüber haben wir auch viel gesprochen, deswegen haben auch viele Matches verloren. Und heute sehr, sehr enger erster Satz, aber ich bin trotzdem sehr aggressiv geblieben und ich habe das Gefühl gehabt, dass das Match trotzdem in meinen Händen so ein bisschen war und entweder mache ich die Winners oder ich mache die Fehlers und das ist was sehr Angenehmes für mich, weil ich bin ein sehr aggressiver Spieler und für mich ist es immer schöner, wenn ich selber weiß und ich selber das Match kontrolliere.
Ich finde die Beobachtung ganz treffend, weil er gegen Nicolas Jarry in den engen Situationen, zum Beispiel letzte Woche, hat er immer nur den Ball reingeschoben und das hat er heute nicht gemacht. Er hat gegen Ignacio Londero hat er den Ball versucht zu zwingen, er hat versucht, die Winner zu spielen. Er hat zwar auch mehr Fehler gemacht, aber insgesamt hat er sehr offensiv gespielt und sehr positiv dann auch gespielt. Er hat im Platz gestanden und hat versucht, die Punkte zu diktieren. Ich glaube, das ist wirklich der Fortschritt, den er gemacht hat.
Ja, wir haben ihn ja in der Vergangenheit häufiger auch mal mit Andy Murray verglichen. Und für Andy Murray war die große Karrierefrage immer, kann er... Oder wie häufig und wie lang kann er aggressiv bleiben? Und da verlässt er sich einfach darauf, dass er unglaublich viele Bälle mit der Rückhand zurückbekommt, dass er groß und lang ist, dass er eben wirklich einen Court abdecken kann. All das kann Alexander Zverev ja auch. Und auch wenn er gerne Gas gibt mit seinen Grundschlägen, wahrscheinlich tief in sich ist er auch eher jemand, der nicht unbedingt passiv denkt und auch nicht unbedingt passiv spielt, aber der sicherlich erstmal mit einem Sicherheitsgedanken rangeht, an seine Art Tennis zu spielen. Und da ist er dann eben wirklich jemand, der zu vergleichen ist mit Andy Murray. Und wie gesagt, es war der große Karrierekampf von Andy Murray. Es wäre natürlich nicht überraschend, wenn es auch so ein bisschen der große Karrierekampf von Alexander Zverev werden wird. Wenn er Selbstbewusstsein hat, dann spielt er aggressiv, dann dominiert er mit der Vorhand, da geht er mal mit der Vorhand die Linie entlang. Und wenn all das nicht passt, dann wird er so ein bisschen passiver, verlässt sich primär auf die Rückhand, darauf, dass er Schläge ins Feld bekommt, denn so sind ja auch genug Spieler zu besiegen. Und ich vermute, das ist so ein bisschen, was wir bei Zverev sehen werden.
Zverev hat jetzt das Viertelfinale erreicht. Dort trifft er am Freitag auf Christian Garin. Christian Garin hat sich heute in einem sehr einseitigen Match gegen Diego Schwartzmann durchgesetzt mit 6:1, 7:5. Und Christian Garin ist ein alter Bekannter. Die beiden haben noch nicht als Profis gegeneinander gespielt. Aber es gibt eine Begegnung der beiden, die datiert jetzt knapp 6 Jahre zurück. Und das war nämlich das Junioreneinzel bei den French Open 2013. Dort spielte damals Alexander Zverev, war an vier gesetzt und hatte sich ins Finale durchgespielt, unter anderem im Viertelfinale damals gegen Kyle Edmund und spielte im Finale gegen Christian Garin, der vorher im Halbfinale gegen Borna Coric gewonnen hatte. Christian Garin gewann damals in 2 Sätzen. Jetzt treffen die beiden sich 6 Jahre später nochmal wieder, zum ersten Mal als Profis. Die Kurve ging von Alexander Zverev ein bisschen steiler nach oben. Christian Garin hat es jetzt erst geschafft. Bei manchen dauert es halt ein bisschen länger, bis sie ankommen bei den Herren bzw. bei den Senioren. Aber Christian Garin hat sich in den letzten Monaten einen ziemlich guten Status erspielt. Neben Nicolas Jarry, der zweite gute Spieler jetzt aus Chile.
Ja, wir hatten auch ein bisschen über ihn in den normalen Sendungen gesprochen oder in regulären Sendungen gesprochen. Und er hat nicht das komplette Spiel von Alexander Zverev. Da kommt er, würde ich sagen, nicht mal annähernd dran. Aber er hat ein effektives Sandplatzspiel. Und er ist sicherlich jemand, der sich eine Top 50, vielleicht sogar eine Top 30 wird er etablieren können, alleine aufgrund seiner Sandplatzresultate. Und er wird dafür sorgen, dass Zverev wirklich wird arbeiten müssen, sich diese Punkte erspielen, strategisch erdenken muss. Aber normalerweise sollte er dort mittlerweile der Favorit sein. Er ist einfach ein ganz, nicht unbedingt ein ganz anderer Spieler als damals, aber er ist wirklich in sein Tennis und in seinen Körper reingewachsen. Und er hat da gegen Margarin schon klare Vorteile.
Aber er muss sich, wenn er diesen Titel ja verteidigen will, gegen kompetente Sandplatzspieler durchsetzen. Londero war jetzt der Erste auf die Auftakthürde, dann jetzt Christian Garin, im Halbfinale vielleicht Marco Cecchinato und im Finale dann könnte zum Beispiel noch Karen Khachanov warten oder Roberto Bautista Agut oder vielleicht sogar Guido Peller oder Philipp Kohlschreiber. Auf jeden Fall, er wird sich nicht gegen Fallobst, was Sandplatztennis angeht, durchsetzen müssen.
Ja, und das ist ja auch im Moment eine ganz interessante Entwicklung eigentlich im Tennis. Wir hatten halt jetzt in den letzten 15 Jahren eine Großwetterlage im oder auf dem Sand bei den Herren, wo Rafael Nadal alles überstrahlt hat und dann eben zwei absolute Ausnahmespieler mit Novak Djokovic und Roger Federer, die vielleicht nicht Sandplatzexperten sind, aber sehr viel Platz noch eingenommen haben und dahinter war es sehr schwer, sich für reine Sandplatzspieler oder Spieler, deren favorisierter Belag der Sand ist, sich zu etablieren. Aber jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, es kommt wirklich so eine richtige Generation nochmal nach, deren stärkster Belag wahrscheinlich Sand ist. Jemand wie Cecchinato, zum Beispiel Garin, dürfte da auch drunter fallen. Jarry könnte auch am Ende so jemand sein und das ist durchaus interessant. Vielleicht ist das auch ein Zeichen, wie die French Open in Zukunft laufen werden, dass wir dort eher wieder Spieler sehen, die nicht unbedingt spezialisiert sind auf den Sand, deren stärkster Belag aber Sand ist. Und das sorgt dafür, dass so ein Turnier wie das hier durchaus gut und breit gefüllt ist und jemand wie Zverev auch vor Herausforderungen stellt.
Hauptsache, wir haben nicht wieder diese Zeiten wie in Anfang der 90er Jahre, wo wir Leute wie Alberto Berasategui hatten oder Sergi Bruguera, die quasi nur auf Sandplatz klarkamen und sonst das ganze Jahr über versteckt waren. Das muss ich nicht unbedingt haben. Es dürfen gerne Allrounder sein. Aber wenn sie eine Spezialdisziplin haben, dann passt das schon.
Ja, das denke ich, oder da wird es wahrscheinlich auch nicht mehr hin zurückgehen. Einfach weil die Belege sich geändert haben, weil sich die Seiten, die Schläger, die Spieler geändert haben. Also ich denke nicht, dass wir da nochmal hin zurückkommen. Und es wird wahrscheinlich eher bei Allround-Spielern bleiben. Aber vielleicht gibt es diese Möglichkeit, dass es mehr Spezialisten, ja, Spezialisten ist vielleicht eben auch das falsche Wort, Spieler gibt, deren Lieblingsbelag bla bla bla.
Genau. Ja. Marco Cecchinato ist ein gutes Stichwort. Der hat heute gegen Martin Kliger einen kurzen Prozess gemacht. Das Spiel hat etwas mehr als eine Stunde gedauert. 6:1, 6:3 hieß es am Ende für den Italiener, der ein French Open Halbfinale zu verteidigen hat, was ja nicht unbedingt die kleinste Aufgabe ist, die man so als Tennisspieler haben kann. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wochen von Cecchinato.
Kann man auch. Er wirkt jetzt auf mich nicht unbedingt wie jemand, der sich davon total aus dem Tritt wird bringen lassen, dass man jetzt denkt, okay, er wird eingehen, nur weil er dieses Halbfinale zu verteidigen hat. Und er hat bisher ein ganz okayes Jahr gehabt, ist knapp an den Top 30 im Race dran. Ich denke, hat hier eine ganz gute Chance, das Halbfinale zu erreichen. Dann geht es schon an jemanden wie Stan Wawrinka oder Joe Wilfried Tsonga ran im Race. Und mit seinen Fähigkeiten auf dem Sand sollte er eigentlich auch ungefähr in den Regionen bleiben. Ob er jetzt nochmal ein Halbfinale bei den French Open nachsetzt, das weiß ich nicht. Aber er scheint mir nicht so komplett volatil zum Beispiel zu sein wie ein Fabio Fognini.
Das glaube ich nämlich auch nicht. Und ich habe ernsthaft gedacht, das wäre ein One-Hit-Wonder letztes Jahr, das Halbfinale bei den French Open. Aber er hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. Auch wenn die Ergebnisse auf den schnelleren Plätzen vielleicht nicht mitgehalten haben mit denen auf Sand. Aber trotzdem ist das ein konstantes Jahr von ihm gewesen.
Ja, ist ein guter Spieler einfach. Ich glaube, das darf man übersehen. Eben, er hat diese Hintergrundgeschichte des unter Umständen beteiligt an einem Wettbetrug gewesen. Er hat länger gebraucht, bis er sich auf dieses Niveau hochgespielt hat. Aber jetzt, dass er da ist, scheint er eben nicht unbedingt jemand zu sein, der sich in den Top 10 etabliert, aber schon jemand, der einen Top 30-Kandidat ist.
Marco Cecchinato trifft jetzt im Viertelfinale auf und das ist unser Maskottchen dieser Sendung, Marton Fucsovics. Marton Fucsovics hat sich heute in einem 2-3 Viertelstunden dauernden Kampf gegen den Brasilianer Thiago Monteiro mit 6:7, 6:4, 6:3 durchgesetzt. Und er hat dabei Kämpferqualitäten gezeigt, weil im zweiten Satz bei 2:2 musste er zwei Breakbälle abwehren gegen Monteiro, der bis zu dem Zeitpunkt wirklich gutes Tennis gespielt hat. Fucsovics wehrte die Breakbälle ab, konnte seinerseits Breakbälle verwerten und konnte dann den zweiten Satz mit 6:4 gewinnen. Und im dritten Satz war es eigentlich eine relativ klare Nummer für Marton Fucsovics. Und wir haben natürlich weder Kosten noch Mühen gescheut und uns nach dem Spiel mit Marton Fucsovics noch zum Interview getroffen. Und es ist das erste Interview von Chip in Charge mit Marton Fucsovics. Deswegen, eigentlich bräuchten wir jetzt einen kleinen Tusch oder so, aber wir haben ihn nach dem Spiel gesprochen und das hören wir jetzt mal rein. Sind knapp 2,5 Minuten. Marton Fucsovics, that was a hard-fought win against a tough opponent, especially in clay. How did it go from your perspective?
Well, yeah, it was a very tough match. Thiago is a very good clay court player. He's a left-handed. I don't really like to play against left-handed players. There are a few left-handed players that are very good on clay, and he is one of them. He's out of the top 100, but I think he will be back in the top 100 again. I had to fight for every point. At the second set, it was 2-2, 15-40. I kept my serve, I came back, and I think that was the key, the change of the match, where I believed even more that I can win.
You were skipping a rope between sets 2 and 3 and wearing a long-sleeved shirt. Are you aware of the weather report for the weekend?
Yes, I heard it's going to rain again.
It's going to be cold.
Really? It's going to be cold, yeah. Like on my first match against Sonego, we played 3 hours in the rain, and it was below 10 degrees. After the first set, I put the long sleeve on because I felt a little bit cold in between the points and when I sit down in the break. So this was a very good idea.
Your next opponent, Marco Cecchinato, you played against him in Munich last year. You had 2 matches against him. You won both. Marco Cecchinato had the semi-final in Paris last year. How do you see your match against him?
He's also a very good clay court player. I beat him last year here in Munich in 2 sets. He became a much better player. He has a big forehand and a very steady backhand, serving good. I played 2 tough matches. I'm happy that I have a day off now, and I would like to relax and prepare for the quarterfinals.
I mean, you're pretty close to being seeded at the French Open. What are your goals for 2019? Just being seeded at the Grand Slams, or
would be great to be seeded on a Grand Slam. At least this way, I don't have to play the top 10 guys in the first or second round. Yeah, I'm 35 now. My goal for 2019 is to stay in the top 50 and go in the top 20. Would be great.
Thanks for your time.
Marton Fucsovics war ganz schön fertig nach dem Spiel.
Auf jeden Fall. Wir sind mit ihm ins Gym rein, weil er so gepumpt hat und sitzen wollte. Lag auch dran, dass es ein bisschen kühl war. Hat dann nach dem Match noch ziemlich lange Autogramme geschrieben. Also er wollte wahrscheinlich einfach ins Warme rein, aber er war fertig. Ich glaube, das kann man genau so sagen. Und er hat auch hart arbeiten müssen, einfach weil Montero keinen Punkt aufgegeben hat. Am Ende ist Montero ein bisschen weggebrochen, einfach weil der Aufschlag nicht mehr stark genug war. Und davor hat Montero ein richtig gutes Match gespielt und Fucsovics war zwischendrin auch arg frustriert, weil bei ihm nicht so viel zusammen lief. Und dass er davon zurückgekommen ist, nachdem er auch schon eine eher längere erste Runde hatte, das war eine ziemlich beeindruckende Geschichte.
In der ersten Runde hat er schon gegen Lorenzo Sonego 3 Stunden spielen müssen, 7-5, 4-6, 7-6. Und er hat sich hinterher dann beim Pressesprecher noch erkundigt, ob er wirklich jetzt den einen Tag frei hat. Und den hat er dann jetzt auch, muss Viertelfinale erst am Freitag spielen. Wir haben häufig schon über Marton Fucsovics gesprochen, seitdem ich damals gesagt habe, Mensch, das ist meine Bold Prediction für das Jahr 2017, Marton Fucsovics, oder für 2018, Marton Fucsovics kommt unter die Top 30, ist das so ein bisschen Running Gag geworden. Wir können jetzt mal ein bisschen länger dann auch über ihn sprechen, weil Marton Fucsovics hat durchaus ein sehr interessantes Spiel, hat eine unglaublich gute Vorhand, hat einen guten Aufschlag. Woran es bei ihm scheitern könnte, wenn es weiter bergauf gehen soll, ist die Rückhand.
Ja, ich glaube, das kann man so festhalten. Das hat man heute auch gegen Montero gesehen, wer Montero noch nie hat spielen sehen. Linkshänder, sehr viel Spin drin, will alles über die Vorhand spielen. Hat sich heute auch bei fast allen Breakbällen, die dann von der Vorteilsseite waren, die Rückhand von Fucsovics vorgenommen. Hat er richtig viele Fehler rausgepresst oder zumindest kurze Bälle bekommen, um dann eben die Punkte zu beenden. Und Fucsovics auf der anderen Seite hat diese Wahnsinnsvorhand, mit der er wirklich einfach punktgenau Bälle hinten ins Eck setzen kann oder die Linie entlang spielen kann oder den Ball tief halten kann. Aber da hat er schon ein bisschen gewackelt am Anfang. Und davon ist sein Spiel natürlich auch ziemlich abhängig. Auf der Rückhandseite ist es wirklich so, es ist jetzt nicht unbedingt ein Reingeschiebe, aber es ist jetzt auch keine große Waffe, die er da auf der Rückhand hat. Und die Vorhand, davon ist er halt dann doch ziemlich abhängig. Und da hat es am Anfang gewackelt und zum Ende war es ziemlich beeindruckend gegen Montero. Und der Aufschlag, du hast angesprochen, ist ein guter Aufschlag, kein herausragender. Montero hat auch immer wieder den Kick angegriffen von Fucsovics, hat sich da einfach reinbewegt und den dann mit viel Power vor die Füße gespielt. Aber die anderen Aufschläge waren durchaus ja, besserer Güte. Und das waren dann auch ja, die Aufschläge, die es am Ende für ihn gewonnen haben, zusammen mit der Vorhand. Also ein Spieler, der auf gewisse Weise limitiert ist und von seiner Vorhand abhängig ist. Aber wenn die kommt, dann kann er halt schon ziemlich beeindruckendes Tennis spielen.
Wir können allerdings auch sagen, ich habe zwar damals gesagt, Top 30 wird er erreichen und das hat er nicht erreicht. Wir können aber auch sagen, sein Aufstieg ist sehr, sehr stetig. Am 19. Oktober 2015 hat er zum Beispiel die Stockholm-Qualifikation gespielt. Damals war er noch 253. der Weltrangliste. Ein Jahr später, dann wieder im Oktober, war er schon 152. Damals schon in Stockholm auch in der Qualifikation, war 100 Plätze weiter vorne. 2018 dann bei in Stockholm war er schon 103. Da ist die Kurve geht so langsam, ist so langsam flacher, abfallender. Aber er hat noch keinen wirklichen Rückschritt erlebt, sondern er ist konstant auf dem Weg nach oben, ist jetzt im Moment die Nummer 35 der Weltrangliste, ist seine beste Platzierung, die er jemals hatte. Und wir haben es im Interview schon angekündigt, er ist höchstwahrscheinlich gesetzt bei den French Open. Und das wäre natürlich eine Riesennummer für jemanden wie ihn.
Ja, und was ihm noch fehlt so ein bisschen der Karriere, ist so das eine Ausnahmeresultat. Ja. Er sammelt halt ganz viele zweite, dritte Runden bei den Masters-Turnieren und bei den Grand-Slam-Turnieren. Hat er eine vierte Runde zu Buche stehen. Das waren die Australian Open 2018, ansonsten zweimal die zweite Runde. Aber seine Weltrangliste setzt sich eben wirklich aus diesen total konstanten Resultaten zusammen und nicht unbedingt so aus, hey, hier habe ich eben ein Halbfinale à la Cecchinato stehen oder hier mal zwei Viertelfinals im Masters-Turnieren, sondern das ist halt einfach so ein bisschen stetig ernährt sich das Eichhörnchen.
Cecchinato heißt
er. Cecchinato. Jetzt kommen gleich wieder die Anrufe bei der Hotline.
Ja, genau. Ja, bei der Hotline bei meinsportpodcast.de. Martin Fucsovics hat heute das Match gewonnen, trifft jetzt, wie gesagt, auf Marco Cecchinato im Viertelfinale. Der Sieger aus dieser Partie wird auf den Sieger aus der Partie Alexander Zverev gegen Christian Garin treffen. Morgen werden wir natürlich auch nochmal wieder auf der Anlage sein. Guido Pella spielt dann gegen Taro Daniel, Rudi Mollecker gegen Roberto Bautista Agut, Dennis Kudler gegen Matteo Berrettini und das Match des Tages ist Philipp Kohlschreiber gegen Karen Khachanov. Philipp Kohlschreiber hat in München so viele Erfolge schon gefeiert, ist nach wie vor der Rekordsieger. Mit Karen Khachanov hat er morgen eine höchst schwierige Aufgabe. Kohlschreiber ist vielleicht im besseren Rhythmus, was den Sandplatz angeht. Trotzdem ist Khachanov nach wie vor der Favorit.
Muss man so sehen. Ja, beide hatten bisher nicht unbedingt das Jahr, was man erwarten konnte. Kohlschreiber auf Platz 70 im Race, Khachanov auf Platz 72 im Race. Trotzdem natürlich so ein bisschen die Decke, die Khachanov erreichen kann, ist nicht nur ob seiner Größe wesentlich höher, sondern auch generell. Er hat sicherlich noch diese Form in sich, die er damals in Paris, ja, die ihn vielmehr in Paris zum Sieg getragen hat, aber er hat wohl in diesem Jahr, bin auch nicht so ein Experte, aber hat wohl in diesem Jahr die Schläger oder den Schläger gewechselt und sich da noch nicht so ganz dran gewöhnt. Aber ich gehe davon aus, wenn das einmal bei ihm Knack macht, dann sollte das dazu führen, dass er auf jeden Fall recht schnell wieder nicht nur im Race nach oben kommt, sondern auch wieder bei den größeren Turnieren weit kommt. Und trotzdem kann man gespannt sein, einfach weil Philipp Kohlschreiber hier natürlich sehr gute Resultate in der Vergangenheit hatte. Ihm liegen die Bedingungen, er mag es, wenn sie hoch abspringt. Aber Khachanov ist natürlich auch die Art von Spieler, dem das genau entgegenkommt, wenn der Ball hoch abspringt. Denn er ist fast 2 Meter groß, er semmelt alles weg, was oben bei ihm an der Schulter landet. Also Khachanov ist, würde ich sagen, leichter Favorit. Und ja, für beide eben, wie gesagt, bisher noch nicht das ganz große Jahr gewesen.
Kohlschreiber mag es eigentlich lieber warm und dass der Ball noch ein bisschen höher abspringt, beziehungsweise dass er etwas schneller ist dann. Hier in München war heute gutes Wetter, morgen soll auch nochmal ordentliches Wetter sein. Ab Freitag gehen die Temperaturen nochmal so richtig in den Keller. Das wird, glaube ich, kein Spaß für die Spieler da ab Freitag.
Ja, wir haben ja Fucsovics auch darauf angesprochen. Das war jetzt nicht nur eine spaßige Frage, weil er eben wirklich Seilchen gesprungen ist zwischen den Sätzen 2 und 3, sondern es wird richtig kalt. Sieht nach 6 bis 12 Grad am Freitag aus und dann 1 bis 9 Grad Samstag und Sonntag. Kann sich natürlich noch ein bisschen ändern, aber nach Großwetterlage dürfte es genau so aussehen. Und das sind natürlich schon bittere Temperaturen und auch Temperaturen, an denen keiner Spaß hat. Und das wird sicherlich das große Thema zum Wochenende hier werden.
Alexander Zverev hat es in der PK nochmal angekündigt. Vor 3 Jahren hat er bei Schnee gespielt. Das würde er gerne vermeiden, aber er wird wohl bei sehr kalten Temperaturen am Freitag, Samstag und Sonntag spielen, sollte er hier ins Finale kommen. Das war unser kleiner Rückblick auf den Tag 3 hier bei den BMW Open. Wir werden morgen natürlich dann wieder nochmal dabei sein. Wir haben morgen ein kleines Special dann noch zu Alexander Zverev. Wir unterhalten uns noch mit 2 Kollegen über das Jahr bzw. über die Sandplatzsaison von Alexander Zverev, weil das ist ja im Moment durchaus interessant. Und das werdet ihr dann morgen hören und es wird dann ab morgen downloadbar sein. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung bzw. eine Rezension bei iTunes. Folgt uns auf Twitter, @chipundcharge oder bei Facebook, facebook.com/chipundcharge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.